Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Wir sprechen Deutsch, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Ein Podcast über alle Dinge und alle Belange der deutschen Sprache mit Dr. Leo Kretzenbacher, Dozent an der School of Languages and Linguistics, German Studies Program an der Universität Melbourne. Und mit mir Adrian Plitzko. Hallo Leo.
Hallo.
Heute möchten wir ein Thema ansprechen, das uns alle angeht, nicht nur alle 130 Millionen Menschen, die weltweit Deutsch sprechen als Mutter- oder Zweitsprache, sondern hier in Australien oder in Amerika oder sonst in einem anderen Land, nämlich das Thema Denglisch oder ist die englische Sprache eine Gefahr für die deutsche Sprache?
Die einfache Antwort ist nein. Die komplexere Antwort ist, es kommt darauf an, wen man fragt. Wenn wir diese Sendung vor 150 Jahren gemacht hätten, das Studio würde ein bisschen anders aussehen, mit Dampfbetrieben wahrscheinlich.
Ja, wir müssen uns anschreien.
Dann wäre deine Frage gewesen, ist Französisch eine Gefahr für die deutsche Sprache?
Aha.
Das heißt, es gibt in der deutschen Sprachgeschichte immer wieder Tendenzen, immer wieder Zeiten, wo es eine starke Bewegung für die Reinheit der deutschen Sprache gab. Das beginnt sehr stark nach dem Dreißigjährigen Krieg im Barock. Der Dreißigjährige Krieg war eine nicht nur physische Katastrophe für Deutschland, ein ungeheures Trauma, sondern auch eine kulturelle Katastrophe. Die maßgeblichen Leute orientieren sich kulturell im Ausland, in Frankreich, in Italien. Das heißt, es werden sehr viele französische, italienische Gegenstände eingeführt, Verhaltensweisen, das Zäpfchen R, das kein deutscher Dialekt hat, das kommt aus dem Französischen. Es ist ein Versuch, das Französische R nachzumachen. Und das kommt tatsächlich im 17. und 18. Jahrhundert nach Deutschland erst. Und viele Leute haben da Gefahr, sehen die Gefahr damals, dass die deutsche Sprache, die sich gerade erst standardisiert hat, ein Jahrhundert vorher mit Luther, das hat gerade erst richtig begonnen im gesamten deutschen Sprachraum, die gleiche Sprache verstanden wird, dass diese Entwicklung gestoppt wird und dass die deutsche Sprache dem Untergang geweiht ist. Und es entstehen deutschsprachige Gesellschaften, deutsche Sprachgesellschaften in allen möglichen deutschen Städten. Und die versuchen dann vieles einzudeutschen. Die versuchen französische Ausdrücke ins Deutsche zu übertragen. Die versuchen auch lateinische und griechische Ausdrücke ins Deutsche zu übertragen. Manchmal gelingt es, manchmal gibt es dann Ausdrücke, die tatsächlich übernommen wurden von der deutschen Sprache. Manchmal gibt es Doppelausdrücke, Bücherei und Bibliothek. Beides akzeptiert im Deutschen. Und manche haben sich nicht durchgesetzt, wie zum Beispiel der Vorschlag Reitpuffer für Pistole oder Nonnenzwinger für Kloster und so weiter.
Und das war ein ernsthafter Vorschlag.
Das waren ernsthafte Vorschläge. Und dann gibt es eben, wie gesagt, Ende des 19. Jahrhunderts, nach der Einigung des größten Teils des deutschsprachigen Gebiets ins Deutsche Reich, 1871, gibt es den Allgemeinen Deutschen Sprachverein, der wieder versucht, eine deutsche Terminologie vor allem für neue technische Ausdrücke durchzuführen, also im Postwesen zum Beispiel, Fernmeldewesen heißt ja heute noch bürokratisch amtliches Verzeichnis der Ortsnetzkennzahlen, sagt kein Mensch, Fernsprecher sagt kein Mensch, aber als ich den Taxiführerschein gemacht habe, hieß das noch Führerschein für Kraftdroschken und so weiter. Ja. Also das war die zweite große Welle und die dritte große Welle kam dann tatsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg, als viele Leute, vor allem in Deutschland eben, den Eindruck hatten, dass die angloamerikanische Kultur sehr vieles übernimmt und interessierte Kreise haben das Süpplein am Kochen gehalten, diese Angst vor der sprachlichen Überfremdung, die immer stärker auch verquickt wurde mit einer generellen Angst vor Überfremdung, also mit einer gewissen Xenophobie. Das heißt, es gibt besorgniserregende Berührungspunkte zwischen solchen puristischen Vereinigungen wie zum Beispiel dem Verein Deutsche Sprache und rechtsextremen politischen Bewegungen. Und das ist eben bis heute so, dass also solche Kreise immer wieder das Feuer ein bisschen schüren und sagen, es gibt bald keine vernünftigen deutschen Ausdrücke mehr und wir werden sprachlich überfremdet, alles ist nur noch Englisch, wir verstehen unsere Sprache nicht mehr. Ich persönlich denke, man kann das ein bisschen gelassen sehen, denn keine Sprache übernimmt Ausdrücke, die die Mehrheit der Sprecher dieser Sprache nicht für wichtig und richtig hält. Das heißt, im Deutschen zum Beispiel ist es so, dass wir viele technische Ausdrücke aus dem Englischen übernommen haben. Computer, im Französischen heißt es eben nicht Computer, sondern Ordinateur. Aber wir sagen im Deutschen immer noch Großrechner für eine Großrechenanlage. Wir sagen eben nicht Großcomputeranlage und so weiter.
Solche Entwicklungen gab es schon vorher. Also du hast von zwei Wellen gesprochen, die jetzige Welle Englisch und dann die erste Welle vor ein paar hundert Jahren. Dann gab es aber die vielen Fremdwörter aus dem lateinischen Bereich, die haben ja mittlerweile, sind ja fester Bestandteil der deutschen Sprache. Du hast eins vorhin gesagt, Xenophobie ist ja eigentlich eine Angst, oder?
Xenophobie ist eben ein griechisches Wort. Das bedeutet Angst vor Fremden.
Ja. Ja. Warum sagt man nicht Angst vor Fremden und sagt jetzt Xenophobie? Niemand bezweifelt das, dass das nicht deutsch ist, wenn du Xenophobie sagst.
Aber ich denke, die meisten Leute würden es verstehen.
Ja.
Es gibt im Deutschen, vielleicht der stärker verbreitete deutsche Ausdruck wäre Fremdenfeindlichkeit. Xenophobie hat ein bisschen einen anderen Schwerpunkt, eben die Angst vor dem Fremden. Und beides besteht nebeneinander, würde ich sagen. Das heißt, das Deutsche hat die Möglichkeit, ein bisschen mehr die Angst zu betonen mit dem Wort Xenophobie. Das hat die Möglichkeit, ein bisschen mehr die Feindlichkeit zu betonen mit dem Wort Fremdenfeindlichkeit und so weiter. Also wie das häufig so ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass viele, viele deutsche Wörter übersetzte Fremdwörter sind. Das heißt, viele, viele deutsche Wörter, die wir für urdeutsch halten, sind eigentlich zunächst übersetzte Wörter. Das Englische hat in diesen Fällen häufig den lateinischen Wortschatz beibehalten. Warum? Weil das Englische natürlich halb eine romanische Sprache ist, durch den französischen Einfluss, den es seit 1066, seit der normannischen Invasion Englands hatte. Und das Deutsche hat eben vieles übersetzt, aber vieles auch beibehalten. Und die Angst vor der Überfremdung gab es immer wieder mal, aber bis jetzt besteht das Deutsche noch und ich denke, es wird auch noch in 100 Jahren bestehen oder in 500 Jahren.
Das denke ich mir auch, weil im besten Fall entwickelt sich ja mein Geist mit zunehmendem Alter und das darf ja die Sprache auch. Solange die deutsche Sprache bereichert wird dadurch, habe ich nichts dagegen. Nur wenn die Schönheit darunter leidet, dann, wie sagt man auf Deutsch, dann recken sich auch meine Nackenhaare?
Ist das ja, richtig? Also ich würde sagen, dann geht mir das Messer in der Tasche auf oder sowas. Ja. Ja. Mir sträuben sich auch manchmal die Haare, aber mir sträuben sich nicht nur die Haare, wenn Fremdwörter oder fremdsprachliche Ausdrücke überflüssigerweise oder falsch verwendet werden, sondern auch wenn Deutsch schlecht verwendet wird. Also wenn Leute versuchen, besonders deutsch zu sein und dann aber nicht richtig korrektes Deutsch sprechen können, da stellt sich mir manchmal auch das Nackenhaar auf. Aber es gibt eben bestimmte Bereiche, wo Englisch als besonders schick und besonders modern gilt. Das sind eben vor allem kommerzielle Bereiche, wie zum Beispiel eben im Modebereich oder im Public Relations Bereich. Kein Mensch sagt mehr Werbung, man sagt ja natürlich Public Relations. Und es gibt ein wunderbares Beispiel, wie man das übertreiben kann. Die deutsche Parfümeriekette Douglas, eigentlich sollte sie Douglas heißen, das heißt aber Parfümerie Douglas natürlich auf Deutsch, hatte irgendwann den wunderbaren Slogan Come in and find out. Und dann haben sie eine Reihe von harmlosen Passanten gefragt, was heißt das denn? Und die meisten dachten, das bedeutet, come in and try to find your way back out. Also komm rein und versuch wieder rauszufinden. Was also jetzt nicht das war, was der Slogan beabsichtigt. Das heißt, solche Sachen regulieren sich dann selber. Also wenn übertrieben, wenn schlecht gesprochen wird, wenn man die Botschaft nicht rüberbringen kann über den Tisch, dann geht sie verloren und die sprachliche Mühe ist umsonst. Mhm. Und das merkt man sehr schnell, zum Beispiel im kommerziellen Bereich, am Umsatz.
Es ist schon 10 Jahre her, ich war wieder in Deutschland und habe überall die Tafeln gesehen, Kaffee Togo. Und da dachte ich, die Deutschen haben afrikanischen Kaffee entdeckt, überall Kaffee Togo. Wir kennen Takeaway, ich wusste nicht, dass die das amerikanisch übernommen haben, To Go, Kaffee To Go. Das dauert eine Weile, bis ich das festgestellt habe. Gut, wenn man damit aufwächst oder darin lebt, dann kapiert man das schneller, das ist mir auch klar. Aber es gibt Beispiele aus dem Bereich Fußball. Ich will nicht jetzt Fußball schlecht hinstellen oder die Fußballer, die Deutschkenntnisse der deutschen Fußballer, aber das ist ein gutes Beispiel von Denglisch. Man hört immer wieder und immer mehr, wir haben gefightet. Mhm. Ja, warum kann man nicht sagen, wir haben gekämpft? Was ist so schlimm am Kämpfen? Warum fight? Ich habe gefightet. Ist ja auch keine andere Art von Kämpfen, fight in dem Sinn.
Ich habe keine Ahnung, warum. Ich muss sagen, ich höre mir keine Sportreportagen an.
Nein, das sind nicht die Sportreportagen, das sind dann die Fußballer selbst.
Die Fußballer selbst. Ja. Es ist vielleicht ein Vorurteil, aber Sportler sind ja nicht immer Intellektuelle. Manchmal kämpfen sie ein bisschen mit dem Ausdruck und vielleicht finden sie Fighten schicker oder stärker als Kämpfen. Ich weiß nicht, wieso das so ist, aber die deutsche Fußballsprache hat zum Beispiel nicht so viele englische Ausdrücke übernommen wie in anderen Sprachen. Also man sagt Tor und nicht Goal und so weiter im Deutschen. Aber warum das Sportler verwenden? Vielleicht auch wieder aus Prestigegründen. Aber ich merke es eben auch selber, dass manche Lehnwörter verwendet werden, auch wenn man gute deutsche Ausdrücke dafür hat. Also ich sag auch manchmal, ich habe das downgeloadet statt runtergeladen. Also es passiert manchmal und wenn ich 2 Ausdrücke dafür habe, die synonym sind, naja, warum nicht? Es gibt mehr synonyme Ausdrücke im Deutschen.
Gut, das kommt aus der Computersprache. Das kann ich eher akzeptieren, dass ich downloade statt runterladen. Klingt für mich eher nach technischer Sprache.
Vielleicht.
Downloaden. Aber jetzt sollen wir hier als Deutschsprechende im Ausland, in Australien zum Beispiel, Denglisch sprechen, ungeniert? Oder sollen wir uns da ein bisschen mehr an die Hand nehmen und unsere Sprache pflegen?
Das ist eine sehr gute Frage. Wenn wir uns sprachliche Einwanderergruppen anschauen, dann haben wir bei Sprechern germanischer Sprachen oft schon in der 2. Generation einen starken Sprachverlust. Ja, also wo die Eltern, die einwandern, Niederländisch sprechen, Schwedisch, Norwegisch, Deutsch, da verschwindet in der 2. Generation das oft völlig schon. Also Kinder, die hier geboren sind, sprechen kaum mehr diese Sprachen. Ganz, ganz anders mit vielen südeuropäischen Sprachen, Italienisch, Griechisch, Maltesisch, natürlich auch Arabisch und so weiter, Türkisch. Das hängt vielleicht damit zusammen, dass das Englische auch eine germanische Sprache ist und dass es so ähnlich ist. Dass es viel einfacher ist, für die erste Generation die Sprache zu sprechen und zu lernen und dass sie viel häufiger gesprochen wird, die Kinder das viel häufiger mitbekommen. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass die deutschsprachige Einwanderergruppe relativ klein ist und typischerweise nicht in geschlossenen Wohngebieten lebt. Das heißt, die Umgebungssprache ist häufig dann Englisch und die Kinder hören das nicht. Also das ist eine Sache, ein Phänomen, und da kann man sagen, es ist eigentlich ein bisschen schade, aber wenn das eine Entwicklung ist, die wir nicht aufhalten können, vielleicht gibt es wichtigere Dinge. Es ist schade für die erste Generation. Wenn die 2. Generation sich wohlfühlt, ohne die Sprache der Eltern oder Großeltern zu sprechen, wer sind wir, um das zu kritisieren? Manchmal ist es eben auch so, dass es kulturspezifische Ausdrücke gibt, für die es im Deutschen keine richtige Entsprechung gibt. Also ich sage zum Beispiel, ich tue das ständig die Laundry. Ja? Für Laundry gibt es im Deutschen allenfalls Waschküche. Aber Waschküche beschwört für mich einen einen dunstigen, diesigen, feuchten Raum im Keller herbei, der natürlich nicht dem normalen Gebrauch von Laundry, was also im Erdgeschoss ist, in einem normalen australischen Haus entspricht. Das heißt, die Konnotationen sind andere. Also kann man dann tatsächlich das englische Wort ganz gut verwenden.
Wahrscheinlich auch ein bisschen Bequemlichkeit. Oft sind dann englische Wörter im Vergleich zu den deutschen Wörtern einsilbige Wörter, nicht dreisilbige. Das macht es einfacher. Ja. Ich lege das in den Sink statt ins Spülbecken. Ja. Dann gibt es aber andere Wörter, die wirklich dann auf Bequemlichkeit zurückzuführen sind oder Ignoranz. Wenn jetzt jemand sagt, das ist ein braver Mensch, weiß ich jetzt, ob er meint, das ist ein mutiger Mensch oder wirklich ein braver Mensch? Das kann man nur im Kontext verstehen, ist mir klar.
Kann man nur im Kontext verstehen und übrigens ist das eine relativ neue Entwicklung, dass brav bedeutet, wie es im Deutschen, also im 18. Jahrhundert, bedeutet es tatsächlich noch mutig.
Ach ja? Ja. Oh, haben wir wieder was gelernt. Gut, also was vielleicht noch beruhigend ist, dass man das Englische nicht weiter vererbt.
Vermutlich eher nicht, ja.
Das war wieder eine Episode von Wir sprechen Deutsch, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Und das war jetzt nicht wertend, dass es nicht weiter vererbt wird. Ein ganz klein wenig schon, ich bin froh darüber. Aber jeder soll so sprechen, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Und das tust auch du, Leo, Dr. Leo Kretzenbacher, Dozent an der School of Languages and Linguistics, German Studies Program an der Melbourne Universität. Und ich auch mit meinem ganz, ganz klein bisschen schwachen, hintergründigen Schweizerdeutsch. Aber wenn ich mal wirklich drauflegen würde, losschießen würde, mein Schweizer Dialekt, das würde ganz anders klingen, wie jetzt zum Beispiel. Genau. Bis zum nächsten Mal.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.